es gibt ja, was den Georg Bücher angeht, immer drei große Lebensstränge, über die gesprochen wird. Der eine Lebensstrang, das ist der, den wir heute noch wahrnehmen, das ist der große Dichter. Und das ist sicher auch der Lebensstrang, der zu Recht der ist, der heute weiter gepflegt wird. Der Georg Büchner ist aber, das wissen wir ebenso gut, natürlich ein bedeutender Revolutionär in der Vormärzzeit gewesen. Der Hessische Landbote ist ein großer Text, wie Sie wissen. Er ist aber auch ein durchaus bemerkenswerter Naturwissenschaftler gewesen. Und die drei Naturwissenschaftler, die ich im Senckenberg-Museum gehört habe, zu diesem Thema, haben glaubhaft versichert, erstens, dass er an der Spitze der Forschung gearbeitet hat. Die Frage, mit der er sich beschäftigt hat, war tatsächlich virulent in der modernsten naturwissenschaftlichen Forschung. Und die waren übrigens alle auch fest davon überzeugt, das wäre seine Lebenskarriere. Er war ja schließlich nach langen Exilzeiten und großen Nöten in Straßburg in Zürich angekommen und als Dozent zugelassen. Die Naturwissenschaftler, die ich dazu höre, die sagen alle, das ist der Weg, den der Georg Büchner weitergegangen wäre. Der hätte vielleicht nebenher auch noch weiter gedichtet, aber sein Leben wäre das eines Naturwissenschaftlers in Zürich gewesen. Wir wissen es nicht wirklich, es muss darüber spekuliert werden. Ich will Ihnen aber sagen, wie er selber an diese Arbeit rangegangen ist. Sie müssen sich überlegen, er ist geflohen, er hat den Hessischen Landboten geschrieben, seine Mitgenossen in Frankfurt und Umgebung Butzbach sind verhaftet, Weidig sitzt im Gefängnis, Georg Büchner flieht über Weißenburg nach Straßburg, versteckt sich da zunächst unter falschem Namen, kriegt dann eine sehr heikle, gerade so Duldung, würden wir vielleicht heute sagen, Aufenthaltserlaubnis, und versucht dringend Geld zu verdienen. Er übersetzt zwei große Werke von Victor Hugo ins Deutsche. Er schreibt Leons und Lena, um sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. Er arbeitet am Lenz mit dem Tagebuch des Pfarrers Oberlin und setzt sich außerdem noch hin und schreibt eben diese Doktorarbeit über die Frage, System nerveux du barbe heißt die Arbeit in der Überschrift, also über das Nervensystem der Barben. Und in der Text, mit dem er das ankündigt, lautet so, und auch da können Sie dann erkennen, dass das ein Dichter ist, der das schreibt. Der Natur selber muss man sich zuwenden, um das Problem lösen zu können. Ich hoffe, dass meine Arbeit zu dieser Lösung beiträgt. Meine Untersuchungen über das Gehirn haben nur das eine Ziel, die Anzahl der Nervenstränge und ihren Verlauf in der Hirnmasse sowie die Beziehung, die zwischen ihnen und den Wurzeln der Nerven besteht, festzustellen. Ich werde also auf keine andere Einzelheit der Gehirnstruktur eingehen. Worum geht's? Es gibt eine verbreitete Theorie, die lautet, die Wirbel der Wirbelsäule setzen sich im Schädel der höher entwickelten Tiere fort. Und man glaubt, man könne das dadurch beweisen, dass man die Anzahl der Nervenstränge, die aus den Rückenmarkswirbeln austritt, auch aus dem Gehirn austretend findet. Das ist der detektivische Pfad, den Georg Büchner verfolgt. Er kommt zu dem Schluss, dass das so ist. Er hat aber leider Unrecht. Das ist aber, habe ich mir sagen lassen, in der Naturwissenschaft keine Schwäche. Das ist die Form, wie Naturwissenschaft arbeitet. Man muss gelegentlich auch scheitern, um weiterforschen zu können. Er sitzt in der Arbeitsstube und er macht diese gesamte Arbeit ohne Mikroskop. Es ist um 1830 ganz ungewöhnlich, dass Studenten zur Arbeit Mikroskope zur Verfügung haben. In ganz Straßburg gibt es keinen einzigen Studenten, der mit Mikroskop arbeitet. Etwa 10 Jahre später sind dann die ersten, glaube ich, an irgendeiner kleinen deutschen Universität eingeführt worden. Das habe ich vergessen. Es dauert noch etwa 30 Jahre, bis Studenten regelmäßig mit Mikroskopen arbeiten. Ludwig Büchner hat wohl in Gießen bei seinem Medizinstudium über ein Mikroskop verfügen können. Das war um 1850, 48. Der Georg sitzt also wirklich, Sie müssen sich das tatsächlich wörtlich so vorstellen, in seiner kleinen Bude und räumt das Frühstücksgeschirr vom Tisch und legt sich dann die Barben vor. Mit einer Lupe und mit der Pinzette. Und er macht eine Mikroskopierarbeit. Er hat in seiner Doktorarbeit auch ausführliche Illustrationen vorgelegt. Sie können sich das, wenn Sie mögen, nachher gerne nochmal angucken. Er macht eine Sezierarbeit, die so präzise ist, dass mir ein Wissenschaftshistoriker aus Zürich vor 14 Tagen erzählt hat, keiner seiner Studenten sei auch nur annähernd imstande, heute so eine Arbeit zu machen. Auf das Feinste präpariert er das heraus. Er gilt auch als ein ganz gut ausgebildeter Präparator. Er ist wahrscheinlich schon in Darmstadt im Schloss zusammengekommen mit dem dortigen Verwalter der naturwissenschaftlichen Sammlung, Herrn Kaup. dessen Namen Sie vielleicht kennen, wenn Sie wissen, dass dieses kleine Museum Kaupiana heißt, der Verein, der das, wie war den Zoo in Darmstadt trägt, heißt Kaupiana. Der bezieht sich auf diesen Herrn Kaup, der war der Verwalter der naturwissenschaftlichen Sammlung im Schloss. Wir wissen, dass Wilhelm Büchner Kontakt mit dem hatte und es kann gut sein, dass auch Georg da sozusagen den Weg in die Naturwissenschaft gefunden hat, denn Professor Detner in Marburg beispielsweise widerspricht mir immer, wenn ich Georg Büchner einen Mediziner nenne und macht mich darauf aufmerksam, er sei ein Naturwissenschaftler und zwar eher ein Biologe gewesen. Ich denke schon, dass das ein Mediziner war und dass er sich so verstanden hat, schon aus der Familientradition, aber das ist ganz unwichtig. Das System der Nerven jedenfalls, mit dem er sich beschäftigt, schreibt er am Schluss: Als Resultat meiner Arbeit glaube ich bewiesen zu haben, dass es 6 Paare von ursprünglichen Hirnnerven gibt, dass diese 6 Schädelwirbel entsprechen und dass die Entwicklung der Gehirnmassen nach Maßgabe ihres Ursprungs erfolgt. Daraus folgt, dass der Kopf nur das Ergebnis einer Metamorphose des Rückenmarks und der Wirbel ist und dass die vor der Wirbelsäule gelegenen Organe des vegetativen Lebens sich vor dem Schädel, wenn auch einer höheren Stufe, wiederfinden müssen. Mit anderen Worten, er sagt genau das, die Wirbel sind bei den einfachen Tieren das, was bei den höheren sich zum Schädel entwickelt. Ja, eine steile These, die inzwischen widerlegt ist, aber auch Goethe war auf diesen falschen Pfad gegangen und es hat eine ganze Weile gedauert, bis etwa 1870, bis man wusste, dass das die falsche Überlegung war. Der Georg geht mit dieser Arbeit auf Empfehlung seines Freundes Wilhelm Schulz, reicht er die in Zürich ein und Professor Oken, der Naturwissenschaftler, lässt ihn zu einer Probevorlesung vor und Sie wissen, er wird in der Tat zugelassen als Dozent, zieht nach Zürich und die Verhältnisse sind insgesamt so, dass alle denken, Ende 1836 Georg Büchner hat einen Weg gefunden aus dem Exil in die Sicherheit der republikanischen Universität in Zürich. Aber Sie wissen, er kriegt Typhus und ist im Februar drauf dann gestorben und hat diese Karriere nicht machen können. Was unsere Suppe angeht, und das abschließend zu dieser Frage, was unsere Suppe angeht, Sie dürfen überzeugt sein, dass der Student und Exilant Georg Büchner in Straßburg die zerlegten Barben aufgegessen hat. Ganz bestimmt hat er die nicht weggeworfen. Und deswegen wollen wir, auch wenn es keine Barben sind, jetzt viel Vergnügen bei diesem Essen haben. Dankeschön.